heute ist Dasky am Programm, damit wir zumindest noch eine Trias von Autoren für dieses Semester vollkriegen. Also Frege, Wittgenstein und jetzt auch noch Dasky, wobei ich gleich ankündigen möchte, dass uns das noch weiter beschäftigen wird, was hier über Dasky zu sagen ist, weil die Themenstellung, die durch die Arbeiten von Dasky aufgeworfen worden sind, die gesamte analytische Philosophie seit den 30er, 40er Jahren massiv bestimmt haben und da einige Sachen zu erläutern und auszuführen sind, die bis zum heutigen Tag ausgesprochen wirksam sind. Zweitens, weil auch die Rezeption der Dasky-Ansätze in der kontinentalen Tradition etwas Interessantes sind und Aufschlüsse darüber geben, wie Philosophie zu treiben ist. Das heißt, das, was ich heute Ihnen sage, ist so ein erster kleiner Vorblick in Fragestellungen, die uns interessieren werden. Der Ausgangspunkt von Frege Wittgenstein herkommend ist vielleicht günstig so zu nehmen, dass man den Artikel von Ansgar Beckermann in die Hand nimmt, den ich eben hier zur Verfügung gestellt habe, Wittgenstein, Neurath und Dasky über Wahrheit. Das kann sehr gut zur Einführung dienen in einer philosophiegeschichtlichen, aber auch systematischen Sichtweise darüber, wie im Verlauf dieser Diskussion aus analytischer Sicht die Sache gesehen worden ist. Und um da mal eine oder zwei kurze Bemerkungen zu machen über die Standard-Historiographie, der der Beckermann an der Stelle auch folgt und nicht zu Unrecht folgt, ist es einfach so, dass der Wittgenstein im Jahre 1921 im Traktatus diese Wahrheitstheorie vorgelegt hat, die wir diskutiert haben, und dass anschließend an diese Form von Wahrheit und Philosophiekonzeption die Möglichkeit, über Sprache zu sprechen, ausgeschlossen wurde. Es gibt eine Sprache, diese eine Sprache hat eine logische Struktur. Diese logische Struktur zeigt sich darin, dass die Sprache etwas über die Welt sagen kann. Was wir sagen können, können wir festlegen und analysieren. Und darüber, was wir sagen können, können wir nicht nochmal was sagen. Ich habe Ihnen diese Idee zurückgeleitet auf die Differenz, die Wittgenstein mit Frege über die Begriffsbestimmung hat. Das will ich nur in Erinnerung rufen. Und nun geht der philosophiegeschichtliche Zug in die Richtung, dass man sagt, Wittgenstein als dominante Persönlichkeit und als genialer Philosoph, der da etwas neu geprägt hat, hat eine ganze Zeit lang es geschafft, die Leute einzuschüchtern, unter Anführungszeichen, und sie davon abzuhalten, über Sprache reden zu wollen, weil der Wittgenstein, der unser aller Held ist, hat im Traktat gesagt, wir können über Sprache nicht sprechen, darum sollen wir das auch so lassen. Also Moritz Schlick ist einer von denen, die im Wiener Kreis so eine Position in etwa vertreten hat, weiß man. Also es gab eine Wittgenstein-freundliche Fraktion im Wiener Kreis, die genau das versucht haben zu sagen, hiermit ist also die Philosophie zu Ende. Die haben sich also in einer Weise von Wittgenstein suggerieren lassen, dass das nicht nur so ist, wie der Wittgenstein im Traktatus für sich selber sagt, dass hiermit der Bereich des Sagbaren erschöpft ist, sondern dass die Philosophie auch von anderen Leuten nicht mehr weitergeführt werden kann. Dagegen im Wiener Kreis ist schon sehr früh aufgetreten der Otto Neurath, das haben Sie sehr schön dokumentiert beim Beckermann auch, der gesagt hat, lasst euch doch nicht von so einem Metaphysiker wie dem Wittgenstein, der sich in dunklen Äußerungen ergeht, einschüchtern. Sprache kann besprochen werden. Wir sprechen immer über Sprache und insbesondere ist dieses Verbot der Metabetrachtung selber nur ein Relikt aus der Metaphysik. Da hat er nicht ganz Unrecht. Wenn man näher darauf eingehen würde, dann würde man tatsächlich sagen können, dass im Traktat sowas, um es von einer ganz anderen Traditionsrichtung her zu sagen, sowas wie eine negative Dialektik stattfindet, nicht? Dass also in einer negativen Dialektik der systematische Aufbau der Metaphysik über die Einführung der Reflexion über Normalverständnis ausgehöhlt und umgedreht wird, und Philosophie ist nun genau die leere Stelle, die sonst immer besetzt war von der sozusagen von der erhabenen und von der höherstufigen Erkenntnis. Also die leere Stelle, die übrig bleibt, nachdem die höherstufige Erkenntnis abgeschafft ist, ist noch immer ein Signum der höheren Stelle, auch wenn man sich nichts mehr dafür kaufen kann, um das mal ungeniert zu sagen. Also das ist etwas, was Neurath anspricht und was nicht falsch ist. Nichtsdestoweniger gab es da sozusagen ein bisschen Stand-off. Man sieht auch in Publikationen vom Carnap, dass jemand, der da also sicherlich nicht dem Wittgenstein verfallen war, zögert und sich daran hält, dass es ein reales Problem ist, dass wir die Logik der Sprache, wenn wir sie einmal erfasst haben, nicht noch übertrumpfen kann. Nicht? Das ist, ein bisschen kolloquialer ausgedrückt, eine der Grundideen des Traktatus. Wenn du den hohen Anspruch hast, zu einmal und allemal zu erfassen, ein für allemal zu erfassen, worin das Verhältnis zwischen Sprache und Welt logischerweise besteht, dann kannst du es nicht nochmal übertrumpfen, indem du Sprache, nachdem du das erfasst hast, noch einmal wiederum untersuchst. Also Carnap war da hin und wieder auch dafür ansprechbar, dass das ein Problem ist. Und ich bin noch immer jetzt bei der Geschichte der analytischen Philosophie in dieser Zeit. Die Normalgeschichte geht dann so, dass man gesagt hat, das ging so lange, bis im Jahre 1935 Tarski seine berühmte Arbeit geschrieben hat. Das können Sie relativ oft lesen. Die berühmte Arbeit von Tarski, um das hier zu markieren, habe ich Ihnen hier auch verlinkt. Das muss hier. Ja, The Semantic Conception of Truth. Das ist eine extrem hilfreiche Hypertext-Version der gesamten Tarski-Arbeit, die Sie an der Stelle abrufen können. Die Geschichte geht so weiter, dass man sagt, damit, dass Tarski jetzt hier eine semantische Wahrheitstheorie eingeführt hat, hat er aus der Sicht der formal mathematisch-wissenschaftlich betrachteten Wahrheitsfrage eine Möglichkeit eröffnet, über Wahrheit methodisch korrekt zu sprechen. Wahrheit also herausgenommen aus den ein bisschen kryptischen Verhältnissen, die einerseits in der traditionellen Philosophie geherrscht haben, Wahrheit als das Ziel der Untersuchung, wahrer Freund, wahrer Mensch, wir wollen uns der Wahrheit widmen, diese Art von Gebrauch von Wahrheit, aber auch die ebenfalls nicht hilfreichen Wittgensteinschen Endformulierungen über Wahrheit, die man nicht besprechen kann. Wobei man klar mal dazu sagen muss, dass der Wittgenstein ja auf der anderen Seite Fregianer genug war und geradezu einen entscheidenden systematischen Schritt getan hat, um die fregianische Konzeption von Wahrheit mit den Wahrheitsfunktionen zu popularisieren und zu konsolidieren innerhalb der Philosophie. Ja. Aber das ist sozusagen auf einem Level der Technik im Traktat und nicht auf einem Level der philosophischen Reflexion. Tarski hat jetzt gezeigt, dass auf einem technischen Level der Wahrheitsbegriff legitim diskutiert und untersucht werden kann und damit gleichzeitig verbunden das Projekt, diese technische Behandlung des Wahrheitsbegriffes anzubieten als eine Explikation unseres natürlichsprachlichen Wahrheitsverständnisses. Und in dieser Funktion ist dieser Artikel extrem wichtig und hat dann, wie gesagt, über Carnap war der Erste in der logischen Syntax der Sprache, wenn man sich das anschaut, geradezu ein entspanntes Aufatmen, wenn er Tarski zitiert und sagt, Tarski hat uns gezeigt, dass wir über Sprachen sehr wohl reden können, und zwar über Sprachen in semantischer Hinsicht, dass wir nicht, und da ist jetzt der Punkt, wo ich zurückkommen kann, auch auf Bemerkungen, die ich schon vorher gemacht habe, über den Unterschied zwischen erkenntnistheoretisch, ontologisch, metaphysischer Betrachtungsweise und semantischer Betrachtungsweise. Der Traktat ist in einer Weise noch stark geprägt von erkenntnistheoretisch, metaphysisch, ontologischen Annahmen, nämlich eine Fragestellung von der Art, es gibt Menschen in der Welt, und die stehen der Welt gegenüber, die sagen etwas über die Welt, und was sie sagen, muss sich auf die Welt beziehen und muss in der Welt wahr und falsch sein. Und wie ist es möglich, also es gibt Menschen, steht gerade nicht im Traktat, es gibt eine Sprache, wie ist es möglich, dass die Sprache, die Menschen sprechen, sagt er auch nicht, aber es ist irgendwie unvermeidlich, dass man da Menschen zumindest im Hintergrund dazu hat, wie ist es möglich, dass eine Sprache die Welt beschreibt, richtig und falsch beschreibt, wie ist diese Logik möglich, das ist ein Mensch-Welt-Problem, ein Subjekt-Objekt-Problem, wie immer, da gibt es diese zwei Kategorien, auch wenn im Traktat übrigens gesagt wird, der Satz ist auch ein Teil der Welt, das gehört natürlich dazu, auch zur traditionellen ontologisch-metaphysischen Fragestellung, wir sind Gegenstände in der Welt und wir sind welche, die die Welt als Gegenstand hat. Das ist nichts Neues, das ist philosophisch standardisiert. Die semantische Betrachtung, habe ich gesagt, und hier wird es jetzt dann sozusagen greifbar, die semantische Betrachtung ist zunächst mal nicht motiviert von dieser Art von Fragestellung, sondern von der Fragestellung, wie können wir das Phänomen Sinnhaftigkeit beschreiben. Wie können wir beschreiben, dass etwas Bedeutung hat? Und das ist ein Punkt, den Carnap zum Beispiel aufnimmt und weiterführt und den er nur deswegen aufnehmen kann, weil der Tarski die Sachen gemacht hat, die er gemacht hat. Und dieser Punkt besteht darin, dass man sagt, wir nehmen eben Sprache nicht einfach als eine Schwärzungsmuster, Kette von Schwärzungsmustern oder Kette von Soundpatterns. Das ist eine Sache, die ich immer wieder jetzt hier schon eingeführt habe. Sprache ist nicht einfach ein physikalisches Event. Das ist es auch, aber wir werden durch die Untersuchungen, die zum Teil von Tarski ausgehen, darauf hingeführt, dass wir, wenn wir da was vorliegen haben, was unter anderem dieses physikalische Event ist, auch auf eine andere Art und Weise an die Sache herangehen können, nämlich so herangehen können, dass wir es als bedeutend betrachten. Das habe ich, kann man hier mal sagen, das ist in Klammern gesagt sozusagen nichts Großartiges. Das hat die Struktur in etwa von, stellen Sie sich vor, Sie betreiben Wirtschaftswissenschaften im ersten Semester oder Sie wollen, was machen die Wirtschaftswissenschaften? Sie nehmen so eine Münze und diese Münze hat eine gewisse Zusammensetzung, eine Legierung, ein Aussehen und so und Sie sagen, nett, das kann man sammeln. Im Museum habe ich das auch schon gesehen oder sowas ähnliches. Das ist sind physikalische Betrachtungsweisen von diesem Ding und dann kommt ein Wirtschaftswissenschaftler und sagt, das ist nicht nur eine Münze, das ist auch was wert. dass das was wert ist und dass das im Rahmen einer Volkswirtschaft auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, ist eine Grundannahme der Wirtschaftswissenschaft, weil wenn die Wirtschaftswissenschaft sozusagen die Grammbestimmung und die Legierung von Münzen behandelt, dann werden sie irgendwie nie unterwegs kommen. Ja? Also das wird nicht gehen. Ja? Sie ist nicht undenkbar. Ja? Ist nicht undenkbar, dass die... Die Nummer, richtig, ja, aber es ist nicht, ich meine, ich sage es auch deswegen natürlich ein bisschen tongue-in-cheek, um darauf aufmerksam zu machen, welche Ideologiemuster da dahinter sind. Ne? Ein kompletter Reduktionismus, nochmal anders, ne? Das, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen sozusagen abgelenkt, aber es zahlt sich vielleicht doch aus. Kompletter Reduktionismus auf der Ebene der Hirnwissenschaften hat so was prickelnd Interessantes. Ja? Wir untersuchen unsere Nervenbahnen und Muster und irgendwann mal finden wir in denen unser Bewusstsein oder auch Qualitäten wie die Eigenschaft grün zu sein, Prädikate finden wir. Und wir haben diese Neigung zu sagen, das zieht doch der Geisteslehre, der Bewusstseinslehre den Teppich unter den Füßen weg, wenn wir das auf diese Art und Weise zurückführen. Wenn man sich ein weniger besetztes, aber von der Struktur her ganz genauso funktionierendes Beispiel ansieht, nämlich Wirtschaftswissenschaften im Vergleich zu Münzen, dann hätten wir die Aufgabe, dass da die Numismatiker sitzen und die versuchen jetzt zum Beispiel zwischen Euro und Pfund und Dollar die Legierungen herauszufinden, wie das alles unterschiedlich ausschaut und wie die Muster auf den Noten unterschiedlich ausschauen. Die studieren in großer Aufmerksamkeit die Gestalt, die sozusagen Zahlungsmittel nehmen können. Die studieren zum Beispiel Kreditkartenflüsse und sowas ähnliches und versuchen, hier Unterscheidungen zu finden, die dem äquivalent sind, was der Dollar und der Euro ist. Nicht zu bezweifeln ist, dass es einen Unterschied zwischen Dollar und Euro, nämlich physisch, gibt. Weil wenn es den nicht geben würde, würde die Weltwirtschaft zusammenbrechen. Die Weltwirtschaft würde interessanterweise zusammenbrechen, wenn es keinen Unterschied zwischen Yen, Dollar und Euro gäbe, wenn wir das nicht merken könnten, wenn es nicht diese markanten Sachen gäbe. Das heißt, es geht überhaupt nicht darum zu leugnen, dass es physisch diese Unterschiede gibt. Aber es ist ziemlich unpraktikabel, ziehe ich mal zurück darauf, von diesen physischen Unterschieden her aufzubauen die Wirtschaft. Gut, Ende der Digression. Was ich sagen wollte, ist, dass mit der semantischen Lehre von der Wahrheit in die Sprachphilosophie sowas eingeführt wird, wie, also vergleichbar mit, wir betrachten die Münze jetzt als einen Austauschwert, einen Wert, nämlich wir betrachten den Satz nicht als ein physisches Ding, eine physische Gegebenheit, sondern als etwas, was etwas bedeutet. Und wir können, das ist jetzt, ich gehe ihm sozusagen vorweg, das ist die Tarski-Intervention, wir können das nicht obskurantistisch, sondern formal geregelt diskutieren, was das bedeutet, worauf das hinausläuft. Wir können also formal korrekte Semantik als Lehre der Bedeutsamkeit bestimmter Events in der Welt aufbauen. Das wird also dargestellt als der nächste Schritt in der Entwicklung des von Wittgenstein angestoßenen Wiener Kreises. Ich erzähle Ihnen das so jetzt mal in der Kurzfassung deshalb, weil ich Sie darauf aufmerksam machen möchte, dass das jetzt rein vom with the benefit of hindsight von hinten her im 21. Jahrhundert eine interessante Fehlwahrnehmung ist, eine ganz unweigerliche Fehlwahrnehmung, die etwas mit der Entwicklung der analytischen Philosophie zentral zu tun hat, was aber dem, was in dieser Zeit gleichzeitig passiert ist, nicht mehr eigentlich nicht entspricht. Und das ist der Grund, warum ich Ihnen hier das eine Bild aus dem Big TypeScript hingetan habe. Das ist etwas, was ich im vergangenen Semester im vergangenen Studienjahr länger diskutiert habe. Ich rufe das in Erinnerung für die, die es gehört haben, und die anderen können es sozusagen jetzt hier mal ein bisschen zur Kenntnis nehmen. Und das ist aus dem Jahr 1933, und das ist aus der Zeit, in der der Wittgenstein posttraktatusmäßig schon wieder tätig war in der Philosophie und ist eine Betrachtungsweise, das ist mein Punkt, ist eine Betrachtungsweise, die genau die Semantik bereits drinnen hat, und nicht nur die Semantik drinnen hat, sondern auf eine Art und Weise mit dem Problem der Semantik umgeht, dass die schräg, also ausgesprochen deviant zu der Entwicklung, die der Wiener Kreis genommen hat, gelaufen ist. Also wäre Wittgenstein ein akademischer Philosoph gewesen, und hätte er im Jahre 1933 das, worüber er gedacht hat, so bei einem Kongress vorgestellt und darüber schon diskutiert, und wäre er damit akzeptiert worden von den Kollegen, die alle ganz versessen darauf waren, die Sachen formal richtig zu machen, dann hätte sich die Geschichte komplett anders entwickelt. Das sind aber lauter irreale Beziehungen, weil was in Wirklichkeit dabei geschehen wäre, wäre, der eine Wittgenstein hätte diese Entwicklungsgeschichte der analytischen Philosophie, die sich sozusagen vollziehen musste über mehrere Generationen von der Formalisierung bis dort, wo wir jetzt sind, hätte sozusagen nach 5 Jahren bereits abgedreht und umgedreht und hat gesagt, so, nein Leute, wir machen jetzt was anderes, wir machen jetzt nicht dieses pseudowissenschaftliche Formalzeug, auch um es wiederum sozusagen locker zu sagen. Das war nicht möglich. Es hat er auch, ist nicht deswegen hat er es nicht gemacht, aber es ist wichtig zu sehen, dass das, woran er gearbeitet hat, schon bevor der Taske das Zeug geschrieben hat, also seine Sachen geschrieben hat, ist schon in eine völlig andere Richtung. Wenn auch, und das ist jetzt mein zentraler Hinweis, wenn das auch genau an derselben Stelle ausgelöst ist, nämlich als Reaktion auf den Traktatus. So wie der Tarski als Reaktion auf die Nachfolgen des Traktatus gezeigt hat, wir können einen formal korrekten Wahrheitsbegriff definieren, hat der Wittgenstein nach dem Traktatus sich gefragt, okay, wo stehe ich jetzt? Und er hat, das ist der Beginn des Big TypeScripts, den habe ich hier nicht, er hat gesagt, wo ich jetzt eigentlich stehe, ist die Frage, was ist ein Satz? Damit ist er ein guter Phrygianer. Wir müssen beim Satz anfangen, und wie charakterisieren wir jetzt, was ein Satz ist? Im Traktat habe ich gesagt, Sätze können wahr oder falsch sein, und habe diesen Aufbau skizziert. Jetzt fangen wir uns aber mal genauer, und das ist der Beginn des Big TypeScripts. Wie ist denn jetzt das Verhältnis überhaupt? Also die Frage, die er sich da stellt, ist, okay, wir sagen, ein Satz ist das, was wahr oder falsch sein kann. Ein Satz kriegt sozusagen das zugeschrieben, das wahr oder falsch sein. Das ist so ähnlich, das klingt so, wie man sagen würde, okay, das ist ein Stuhl, und der Stuhl kann braun oder grün sein. Wir haben den zur Verfügung, den Stuhl, und dann kann man verschiedene anstreichen. Ne? Wir haben den Satz, und dann können wir mal hingehen und sagen, okay, da stimmt er und da stimmt er nicht. Seine erste Bemerkung dazu ist, das geht so wahrscheinlich nicht, denn wir müssen die Sache auch umgekehrt sehen. In einer gewissen Weise ist die Fähigkeit, wahr oder falsch zu sein, das Charakteristikum eines Satzes. Es ist nicht einfach so, dass wir wissen, was ein Satz ist, und dann kleben wir drauf, wahr oder falsch, sondern wir können es auch umgekehrt sehen, etwas ist ein Satz, wenn wir es so verwenden können, dass wir es zur Behauptung einsetzen. Und was heißt zur Behauptung einsetzen? Dass wir damit wahre oder falsche Aussagen machen. Das ist also ein Abgehen von der Sicherheit, Sätze so definieren zu können, dass wir ihnen was ankleben, und ein Hinweis darauf, dass wir eine Form von Praxis letztlich, das ist eigentlich schon, nicht? Das Behaupten ist eine Tätigkeit, die wir beherrschen. Darüber haben wir auch in dem Semester schon länger geredet. Behaupten ist etwas, was man zwischen Personen durchführt, in einem Streitgespräch zum Beispiel. Und diese Art von Behaupten müssen wir beherrschen. Und von dieser Art rückschließend können wir sagen, was immer wir der Praktik des Behauptens und Widerlegens unterwerfen, ist ein Satz. Also zumindest geht es in beide Richtungen. Und wenn man das, kurz anwendet auf die Frage der materialen Basis, dessen, woraus Sätze bestehen, dann kann man an der Stelle sagen, das ist nicht wichtig. Es ist überhaupt nicht wichtig. Das Wichtige ist nicht, woraus der Satz besteht. Ein Satz kann jedes geordnete Zeichensystem, also ein Ausdruck eines geordneten Zeichensystems sein, mit dem wir in der Lage sind, Behauptungen und Widerlegungen durchzuführen. Und wenn ich das so sage, ist Ihnen klar, dass wir hier tatsächlich schon den Schritt in die Semantik sozusagen unternommen haben, nämlich etwas zu betrachten als Wahrheitsträger, um es in einer Terminologie zu sagen, als sozusagen verwendbar im Bereich der Wahrheit oder Falschheit. Und die Implikationen davon, die ich eben im vergangenen Studienjahr ausgeführt habe, liegen jetzt darin, dass man sagt, unter dieser Betrachtungsweise habe ich eine Unterscheidung der Welt in zwei unterschiedliche Einflüsse, die die Welt also produzieren kann auf Personen. Das eine ist der Einfluss der Kausalität, ich sage es sozusagen ganz ungeschützt, das sind kausale Einflüsse, also zum Beispiel eine Leuchtreklame reizt meine Sehnerven und drängt sich mir auf, als etwas, was ich bemerken muss, weil ich bin so gebaut, dass ich auf ruckartige Veränderungen in meiner Umgebung physisch, physiologisch, wahrnehmungsmäßig reagiere. Nicht? Sonst würde ich nicht überlebt haben. Also meine Gattung würde nicht überlebt haben, wenn der Löwe schnell kommt, rasch laufe. Ja? Also ich bin so gebaut, dass ich auf diese Art und Weise zum Reagieren gebracht werden kann und dieser Kausalität bedient sich zum Beispiel die blinkende Leuchtreklame. Ja? Oder am Web ist es eigentlich schon abhanden gekommen, hin und wieder das Blink. Ja? Aber gibt es auch. Nicht? Blink, Blink am Web. Das ist kein semantisches Phänomen. Das semantische Phänomen ist, dass das Blinken auch einen Inhalt, also das, was da blinkt, auch einen Inhalt hat. Und wir wissen, dass das von Leuten klug verbunden wird, aber zu bestimmten Zwecken. Aber um das zu analysieren, was da passiert, ist interessant, die Sache auseinanderzunehmen, nicht? Und zu sagen, wenn wir schon beim Blinken sind, ein Blinken der Ampel. Ne? Ein Blinken der Ampel ist in dieser Betrachtungsweise einerseits was ein Auslösungsmoment, aber dann sagt es mir auch etwas. Und in einer gewissen Weise ist das Blinken der Ampel ein Satz, weil es interpretiert werden kann als, du hast noch 5 Sekunden Zeit und dann wird's rot. Das ist der kognitive Gehalt, um es einmal so zu sagen, der da drinnen steht. Und dieser kognitive Gehalt ist etwas, was eine eigene Betrachtungsweise verdient. Und Wittgenstein sagt an dieser Stelle, es ist so, wenn man sich die Sachen genau anschaut, hat Wittgenstein einerseits denselben Einstieg wie Tarski auch, nämlich dass er sagt, Sätze, die bedeutsam sind, müssen analysiert werden auf ihre Bedeutsamkeit und nicht auf ihre Kausalität. Das steckt da drinnen, ja, na, das sage ich vielleicht kurz nochmal später. Das ist das eine. Zweitens aber ist es beim Wittgenstein schon von vornherein in einer Breite angelegt, nämlich die Bedeutsamkeitsfrage, in einer Breite angelegt, die alles an, die überhaupt nicht in die Richtung des normierten Wahrheits, der normierten Wahrheitsanalyse für Sätze geht, in die Taske geht, sondern in eine Fragerichtung, die allgemein etwas mit Verstehen zu tun hat. Also Verstehen ist etwas, was wir verwenden als ein Vokabel für das Verhältnis von Personen zu diesen Sinnsystemen. Und nun ist es sozusagen die Herausforderung, die Schwierigkeit ist die, zu sagen, zu erklären, wie dieses Verstehen denn zu analysieren ist, angesichts dessen, dass wir einen Verstehensbegriff haben, der durchaus verwaschen, unsauber, psychologistisch oder wie immer zu fassen ist, verstehen als etwas, zum Beispiel, was ein innerer Vorgang ist. Das ist jetzt Wittgenstein, das ist ein kurzer Ausblick in die Richtung, in die es beim Wittgenstein geht, nicht in Richtung der Tarski-Wahrheitsfrage. Verstehen sowas wie in der Art und Weise, also um es nur kurz aporetisch zu sagen, wir können wahrnehmen, wenn wir wahrnehmen, haben wir Sinnesreizungen und nehmen diese Sinnesreizungen wahr und bilden damit Vorstellungen und vielleicht auch Begriffe. Und nun gibt es eine Versuchung, das Verstehen sich vorzustellen als so etwas wie, von dem Satz geht nicht nur das Blinken aus, sondern auch die Geistesstrahlen, um es voll karikaturmäßig zu sagen, und wir erfassen die Geistesstrahlen. Ja? Also wir ziehen uns die Geistesstrahlen rein, wir sind sozusagen in einem geistigen Rezeptionszustand und kriegen auf die Art und können den Satz an dieser Stelle verstehen, so wie wir ihn sehen können. Bei der Leuchtreklame, nur sehen wir ihn nicht mit dem physischen, sondern mit dem geistigen Auge. Weil da gibt es eine Gemeinsamkeit, in dem der Satz hat nicht nur die Eigenschaft zu blinken, sondern er hat auch die Eigenschaft, eine Bedeutung zu haben, weil ihm jemand eine Bedeutung verliehen hat und diese Bedeutung können wir irgendwie erwischen und uns einverleiben. Verstehen ist an dieser Stelle ein Zustand, ein innerer Zustand, ausgelöst durch eine Eigenschaft des Satzes, nur dass diese Eigenschaft des Satzes nicht physisch ist, nicht wie eine medizinische Beeinflussung. Darüber habe ich länger geredet. Und der entscheidende Punkt, um das kurz zu machen und abzuschließen, der entscheidende Punkt in diesem dieser Typoskriptseite ist jetzt der, dass er sagt, diese Art von Verstehen interessiert uns nicht. Das wäre so, wie wenn der Satz eine Medizin ist, die man nimmt. Der Satz hat Auswirkungen auf uns. Es ist natürlich durchaus denkbar, da sind wir jetzt wieder dabei, ne? Es ist durchaus denkbar, dass ein Satz mich aufgeregt macht. Ja? Aber die interessante Frage, dass mich ein Satz erregt und dass diese Erregung zum Beispiel messbar ist. Nicht? Die interessante Sache ist damit, die semantische Sache ist damit aber nicht erfasst und der Wittgensteinsche Anspruch ist jetzt der, zu sagen, Ich sage euch was anderes darüber, was beim Verstehen zu beachten ist. Das Verstehen ist immer ein Korrelat einer Erklärung. Das ist das, was da drinnen steht, und das halte ich für einen ganz zentralen und in der Regel übergangenen Hinweis schon in dieser Zeit, um zu erläutern, worum es sich handelt bei dieser Einstellung von Personen zu semantischen Systemen. Das kann ich nur dann aufschlüsseln, wenn ich sage, verstehen korreliert mit erklären. Das heißt, da weiter unten steht, das Einfache, was ich zu sagen habe, das Triviale, was ich zu sagen habe, ist, dass auf den Satz, ich sage das nicht nur, ich meine etwas damit, und die Frage was, ein weiterer Satz in irgendwelchen Zeichen zur Antwort kommt. Ich muss, damit ich das Recht habe, verstehen, reklamieren zu können, in der Lage sein, zu erklären. Und zwar jemanden zu erklären. Die Schönheit des Begriffs Erklärung, die da drinnen ist, ist, dass Erklärung von vornherein bestimmte Charakteristika enthält, die man im Verstehensbegriff gerne übersieht, nämlich eine Erklärung ist immer etwas, was man jemanden anderen angedeihen lässt, nachdem einer gefragt hat. Also irgendwas ist unklar, irgendwas ist mir selbst, also ist sagen wir mal so, Erklärung, man kann natürlich im Grenzfall versuchen, die Sache auch so darzustellen, dass ich mir selbst etwas erkläre. Ja? Aber das ist genau nicht der Einstieg beim Erklärungsbegriff. Beim Erklärungsbegriff ist es in der Regel so, dass ich konfrontiert bin mit einer semantischen Gegebenheit und ich verstehe es nicht. Ich gehe davon aus, dass das einen Sinn hat, aber ich verstehe den Sinn nicht und ich frage jemanden, bitte kannst du mir das erklären? Das ist also eine Dreierkonstellation schon von allem Anfang an. Eine Konstellation, wo zwei Leute im Hinsicht auf eine Gegebenheit, die beide als erklärungsfähig betrachten, in einen Dialog eintreten. Und in diesem Dialog wird davon ausgegangen, dass eine Person in der Lage ist, Rede und Antwort zu stehen im Hinblick auf die Bedeutung dieses Sinnsystems für eine andere Person und dass Verstehen nun darin besteht, in diesem Spiel des Erklärenkönnens die richtige Rolle einzunehmen. Verstehen besteht also nicht darin, etwas mit dem geistigen Auge wahrzunehmen und damit möglicherweise ein Gefühl zu verbinden, und das war's dann. Wenn das alleine vorliegt und nicht damit die Fähigkeit verbunden ist, das auszuartikulieren in einem Erklärungsprozess, dann sprechen wir nach Wittgensteins Vorstellung hier nicht von Verstehen, sondern vom Mitfühlen zum Beispiel. Ne? Also Mitfühlen, Einfühlen oder sowas wäre die Gegenrichtung, die Gegenposition. Und daraus zieht Wittgenstein dann die Schlussfolgerung, wenn ich jetzt sagen will, worin Verstehen besteht, dann muss ich mich auf die Logik der erklärenden Sprachausdrücke einstellen, dann muss ich sagen, also in jedem Fall ist sozusagen mit zu berücksichtigen, dieses artikulierte Ausbuchstabieren eines Sinnsystems, eines in Hinsicht auf ein vorliegendes Sinnsystem und in Antwort auf eine damit auf tretende Frage. Das reicht jetzt für den Hinweis auf Wittgenstein, und jetzt bin ich in der Lage, Ihnen den Übergang zu den taskischen Überlegungen zu sagen. Denn so wie ich es jetzt beim Wittgenstein dargestellt habe, wird die Frage schon in die Richtung gedrängt, dass man sagt, ich habe, ich sage es jetzt taskianisch, eine Objektsprache und eine Metasprache. Die Objektsprache ist das Sinnsystem, was ich sozusagen ohne es so terminologisch zu fixieren, Sinnsystem genannt habe. Und wir befinden uns jetzt in einer Situation, über ein solches Sinnsystem Aussagen machen zu wollen, und zwar Aussagen in Richtung der Frage, was bedeutet das? Was heißt das? Da treten nun eine ganze Reihe von sozusagen systematischen Problemen auf, die nun der Wittgenstein nur zum Teil überhaupt anspricht oder an sehr unterschiedlichen Stellen anspricht und die sich nun tatsächlich sinnvollerweise diskutieren lassen in einem restringierteren Rahmen, nämlich diesem taskischen Rahmen, wo man sagt, okay, schauen wir uns jetzt mal unter der Lupe an, welche Bedingungen für Sinnsysteme wir haben und unter welchen Bedingungen wir diesen Sinnsystemen bestimmte semantische Eigenschaften zuschreiben können. Also legen wir es terminologisch fest, dass wir mal auf der ersten Ebene beginnen mit einem Sinnsystem und uns fragen, wie können wir das als sozusagen verstehbar behandeln. Und hier gehe ich jetzt weiter zu Tarski und sollte vielleicht mal das Erste sagen, dass eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit in das, was der Tarski macht, sich beim Ansgar Beckermann findet, in einem Hinweis, der also sehr klar und nachvollziehbar ist und auch die weiteren Entwicklungen sehr schön vorweg nimmt. Er sagt nämlich Folgendes. Er beginnt bei der Frage, die sich der Tarski stellt, nämlich nicht so sehr in der Richtung kommend, die ich jetzt sozusagen allgemeiner beim Wittgenstein mit Sinnsystemen bezeichnet habe, sondern mit der eingeschränkteren Frage einer Wahrheitsdefinition. Und die eine Wahrheitsdefinition, überhaupt die Fragestellung, das Interesse, eine Wahrheitsdefinition zu geben, kommt daher, dass sich die semantische Untersuchung rechtfertigen muss, angesichts einerseits der sozusagen Einfühlungstheorien und der metaphysischen Geistesvoraussetzungen und andererseits angesichts der Traktatverbote muss sich die Rede von Wahrheit legitimieren. Ich muss herzeigen, dass wir Wahrheit für ein Sinnsystem, also dass ein Sinnsystem genannt, dass Bestandteile eines Sinnsystems die Eigenschaft zugeschrieben haben dürfen, dass sie wahr sind und dass das dann Sätze sind, das muss sich definieren. Das muss sich legitimieren. Und wie legitimiert sich das? Dadurch, dass wir definieren, unter welchen Umständen wir bestimmten Teilen dieses Sinnsystems die Charakteristik, das ist wahr, geben. Das ist die Aufgabe, die sich der Tarski stellt, also eine Respektabilität des Wahrheitsbegriffes in der analytischen Philosophie einzuführen. Und dann sagt er, wie lässt sich diese Respektabilität herstellen? Und da hat er eine Überlegung, die von zentraler Wichtigkeit ist und auch immer wieder zum Anlass von weiteren Überlegungen geworden ist, dass er sagt, es ist klar, dass wir bei dieser Frage stoßen auf das Problem des Verhältnisses von formalisierenden Philosophieansätzen und der Intuition, mit der wir operieren.